Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen in der Ekklesia-Gemeinde Göttingen. Schön, dass du da bist zum ersten Mittwochgottesdienst, sei es hier vor Ort bei uns in der Gemeinde oder im Livestream. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Und bevor wir in diesen Abend starten, möchte ich mich mal an die Leute im Livestream wenden und euch schon mal sagen, ihr Lieben, wir werden heute Abend das Abendmahl feiern. Nach dieser Predigt werden wir das tun und ich lade euch ein, dass ihr euch die Zeit nehmt, euch das schon vorbereiten zu Hause. Hier haben wir so kleine Becher, die wir bereitgestellt haben. Wer von euch noch keinen hat, der darf sich gerne einen hinten holen. Das sind Becher fürs Abendmahl. Und ihr, die ihr zu Hause seid, bereitet das gerne vor, wenn ihr daran teilnehmen möchtet. Ja, ich heiße Marc, falls du mich nicht kennst, ich bin Pastor in Ausbildung hier in der Ekklesia-Gemeinde und ich habe das Vorrecht und die Freude, heute Abend mit euch ein paar Gedanken aus dem Wort Gottes zu teilen. Wisst ihr, in unseren ersten Mittwochgottesdiensten, immer der erste Mittwoch im Monat, haben wir in den vergangenen Monaten immer wieder den Heiligen Geist, seine Gaben, sein Wirken und so weiter zum Thema. Und wisst ihr, das ist nicht zufällig so. Wir setzen uns nicht hin und sagen, auch ja, wir nehmen mal irgendwas, sondern das ist sehr bewusst so gemacht. Wir legen diesen Schwerpunkt, denn wir wissen vom Wort Gottes her, dass Gott mehr für uns bereithält, als wir aktuell erleben. Wenn ich die Bibel lese und das abgleiche mit meinem Leben, dann erkenne ich ganz klar, hey, da gibt's mehr. Da gibt es mehr für mein Leben, mehr für mein Christsein, mehr, was Gott tun kann. Es gibt mehr an kraftvollem Zeugendienst, an Zeichen, an Wundern. Wir haben es gerade gesungen, ne? Du bist ein Gott, der Wunder tut. Gott kann das tun, was uns unmöglich ist. Und das bezeichnen wir dann als Wunder. Es gibt mehr. Und weil wir das wissen und teilweise dieses mehr auch schon erlebt haben, wollen wir uns intensiver mit den eben genannten Themen beschäftigen. Denn der Glaube kommt aus der Predigt, sagt das Wort Gottes, und die Predigt muss aus dem Wort Gottes kommen. Ich glaube, wir können so oft erst dann empfangen, wenn unser Herz offen ist für eine bestimmte Sache. Wir können erst dann empfangen, wenn wir uns mit Dingen auseinandersetzen und das Sehen im Wort Gottes und das Glauben in unserem Herzen weckt. Wenn Glauben entsteht, wo wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, mit Themen. Und weißt du, was, glaube ich, so deutlich geworden ist in diesen Themen, die wir behandeln, ist Folgendes. Der Heilige Geist, er ist Gott. Der Heilige Geist wird manchmal so stiefbrüderlich behandelt. Ja, Gott der Vater ist klar, Gott der Sohn auch, Jesus, alles klar. Aber der Heilige Geist, ja, gehört dazu, aber wie soll ich damit umgehen? Wie darf ich das verstehen? Ich will dir sagen, der Heilige Geist, er ist Gott und er ist eine Person. Der Heilige Geist kam für alle Nachfolger Jesu zu Pfingsten und ich habe eine gute Botschaft für dich. Seitdem hat er diese Erde auch nicht verlassen. Er kam zu Pfingsten, das Pfingstereignis, und seitdem hat er diese Erde nicht verlassen. Und weil Pfingsten 50 Tage und manchmal sind es auch 49 Tage nach Ostern immer im Mai ein Feiertag ist, werden wir uns auch in unseren Sonntagsgottesdiensten, letzte Woche hat das schon begonnen, intensiver mit der Apostelgeschichte beschäftigen. Dort wird sehr, sehr viel über das Wirken des Heiligen Geistes gesprochen. Was der Geist getan hat, als die junge Kirche entstanden ist, ab Pfingsten und so weiter. Auch da soll das Thema sein in diesem Monat. Christen, die sich nicht nur so nennen, sondern wirklich Nachfolger Jesu sind, haben eine übernatürliche Rettung erlebt. Kannst du dazu Amen sagen? Ist das etwas Übernatürliches gewesen in deinem Leben? Wie willst du das erklären, ja? Dass dir deine Schuld auf einmal vergeben ist? Eine übernatürliche Rettung haben wir erlebt. Jesus hat uns durch seinen Tod am Kreuz gerettet und durch seine Kraft für immer verändert. Wir können nicht mehr dieselben sein. Und nun sollten wir, nachdem wir diese übernatürliche Rettung erfahren haben in unserem Leben, nicht versuchen, aus eigener Kraft weiterzumachen wie bisher. Sondern da gibt es eine Kraftquelle. Es gibt da einen Punkt, an dem können wir andocken, wir können zu Gott gehen und Gott sagen, Gott, ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft, ich brauche deine Ressourcen. Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Wir können da eine Quelle anzapfen. Und nur so können wir ein übernatürliches Christsein leben, das einen Unterschied macht in unserem Umfeld. Im Leben der Menschen, die Gott uns in unser Leben gestellt hat und so weiter. Und weißt du was? Das ist ohne den Heiligen Geist nicht möglich. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes gibt es kein echtes, kein starkes christliches Zeugnis. Und deswegen möchte ich heute über folgendes Thema sprechen. Ich möchte über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist reden. Und im Grunde ist das ein bisschen eine Weiterführung oder eine kleine Ergänzung vielleicht zu einem Thema, das jetzt vergangenen Sonntag auch schon war. Wir hatten Jonathan Göhner zu Gast, der wird dieses Jahr als Missionar in den Südsudan gehen. Das ist großartig, wenn du die Predigt verpasst hast und seinen Bericht hörst du gerne nochmal an, im Podcast, auf YouTube, was auch immer. Ich möchte da etwas anknüpfen. Und bevor wir in das Thema so richtig einsteigen, und ihr Lieben, ich sag euch, wir sind nicht zum Spaß hier, ja, ich werde euch heute viel abverlangen, aber es wird ein bisschen lehrhafter sein, es wird viele Bibelstellen geben, aber ich hoffe, mein Gebet ist, dass du dem folgen kannst und dass du etwas für deinen Glauben, für dich persönlich mitnehmen kannst. Bevor wir einsteigen, möchte ich vorab anmerken, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist auch oft anders bezeichnet wird. Und diese Bezeichnungen finden wir auch in der Bibel. Manchmal heißt es Geistestaufe oder manche sagen auch Feuertaufe. Das ist so ein bisschen seltener, dieser Begriff. Und diese Ausdrücke sind überhaupt nicht verkehrt, sondern vollkommen biblisch in dem Sinne, dass man sie anhand konkreter Aussagen ableiten kann. Aber ich persönlich habe mich aus einem pragmatischen Grund dazu entschieden, lieber von einer Erfüllung zu sprechen. Deswegen auch der Titel. Nicht Geistestaufe, das wäre nicht verkehrt, das kannst du sagen, gar kein Problem. Aber im Gespräch mit anderen spreche ich lieber von einer Erfüllung. Warum das Ganze? In unserem heutigen Verständnis geschieht eine Taufe in der Regel nur einmal, oder? Also, wenn ich mich auf den Namen von Jesus habe taufen lassen, dann brauche ich das nicht regelmäßig zu wiederholen. Ich brauche mich nicht jedes Jahr zu einer neuen Taufe anzumelden, um mich taufen zu lassen. In der Regel geschieht das einmal. Selbst dann nicht, wenn ich mal in Israel bin und mich im Jordan taufen lassen könnte, so wie Jesus es tat. Es schadet nicht, keine Frage, aber es ist auch nicht notwendig. Einmal habe ich dieses, vor 10 Jahren in diesem Taufbecken wurde ich getauft auf den Namen von Jesus Christus. Und das gilt für mein ganzes Leben, diese Taufe. Es geschieht einmal. Wenn wir aber von einer Geistestaufe sprechen, dann könnte der Eindruck entstehen, dass dieser Vorgang nur einmal zu passieren braucht. Einmal kriegen wir so ein Turbo für unser Leben und irgendwie sind feurig drauf und sind gut drauf und so und das soll jetzt halten unser Leben lang. Das ist aber nicht so. Denn weißt du, dieselben Jünger, die in Apostelgeschichte 2 Pfingsten erlebt hatten und damit eine erstmalige Erfüllung mit dem Heiligen Geist, erlebten bereits in Apostelgeschichte 4 eine erneute Erfüllung. Wieder haben sie dies erlebt, diese Erfahrung. Die Ausprägung war etwas anders. Das war nicht 1:1, wie Pfingsten ablief, aber das, unterm Strich war das dasselbe. Der Heilige Geist kam und erfüllte diese Christen zu einem kraftvollen Leben, zu einem feurigen Glauben. Es geht also um eine sich wiederholende und nicht um eine einmalige Erfahrung. Das ist etwas, was wir oft erleben können. Und ich habe mir überlegt, wie kann man das vielleicht vergleichen? Und mir kam Folgendes in den Sinn. Ich lese gerade im Alten Testament in meiner stillen Zeit. Und Gott hat dem Volk Israel, dem Nordreich, einen wunderbaren Propheten gesandt, Elia nämlich. Und Elia war auf der Flucht von dem König und hatte Angst und Gott hat ihn versorgt. Er hat Raben geschickt und er hat zu essen bekommen. Und dann schickt er Elia an den Berg Horeb und Elia bekommt eine Nahrung, durch die er 40 Tage lang in der Wüste unterwegs sein kann. Gott gibt ihm eine Speise, die ihm über seine natürliche Kraft hinaus Kraft verleiht. 40 Tage konnte er gehen und natürlich, danach musste er auch wieder normal essen. Vielleicht ist das kein perfektes Bild, aber vielleicht ist das ein Bild für eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Dass wir eine Kraft bekommen, eine Quelle anzapfen für unser Leben, die uns lange durchträgt. Wovon wir zehren und dieses Feuer in unserem Leben etwas auswirkt in uns. Und dann brauchen wir aber wieder eine neue Erfüllung, eine neue Erfahrung, ein neues, wo wir vielleicht aus einem Tief heraus zu Gott flehen und sagen, Gott, Mann, ich laufe gerade auf dem Zahnfleisch, weil ich habe angefangen, aus eigener Kraft zu glauben, aus eigener Kraft zu leben, aus eigener Kraft dir nachzufolgen. Ich brauche wieder neue Power. Ich brauche eine neue Erfüllung. Und diese Erfüllung mit Heiligem Geist möchte ich euch heute Abend so ein klein wenig illustrieren. Das habe ich noch nie gemacht, deswegen habt Nachsicht und Gnade mit mir. Aber ich dachte mir, das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man manche Dinge einfach mal irgendwie zeigt. Vielleicht bleiben diese Bilder etwas besser im Kopf. Weil es gibt im Neuen Testament, gibt es unterschiedliche Begriffe für dieses Erfülltwerden. oder nennen es Geistestaufe oder Feuertaufe, wie auch immer. Dieser Schwamm, ich wollte einen größeren holen, ne, aber ich hoffe, ihr könnt den sehen, den gelben Schwamm. Dieser Schwamm, der symbolisiert uns. Wir sind dieses Gefäß, sage ich mal, oder dieses Medium, das etwas aufnehmen kann, das etwas aufsaugen kann. Und wisst ihr, zu Pfingsten steht ein bestimmter Begriff im Griechischen im Grundtext. Da heißt es, als wenn darüber erzählt wird, dass sie erfüllt wurden, da steht, ist ein bisschen lustiger auch, Pimplemi. Pimplemi, das ist die Vokabel, die da steht für diese Erfüllung. Und dieses Pimplemi, es bedeutet füllen. Es bedeutet erfüllen. Es bedeutet auffüllen. Wäre das ein Glas, wäre das etwas leichter zu zeigen, aber ich möchte den Schwamm mal hier in dieses Gefäß tun als Hilfestellung. Und was zu Pfingsten geschah ist, Pimplemi, okay? Der Heilige Geist hat die Christen, diese 120 Leute, die da in diesem Obergemach waren und gewartet haben, er hat sie aufgefüllt. Erfüllt. Es wurde voll gemacht. Das ist das, wie das beschrieben steht. Ich mache es mal nicht ganz voll, aber ihr könnt es euch vorstellen. Es ging rein in das Gefäß. Das ist eine Bezeichnung dafür. Der Schwamm wurde in dieser Bezeichnung nicht untergetaucht, er wurde aufgefüllt. Es wurde aufgefüllt. Und dann erinnern wir uns aber, und das heißt doch auch in den Evangelien, dass Jesus mit Heiligem Geist taufen wird. Und man könnte sich jetzt die Frage stellen, haben die sich geirrt? Haben die das vielleicht irgendwie falsch verstanden oder so? Jesus hat doch gar nicht vor, zu taufen, unterzutauchen im Heiligen Geist, sondern wir haben ja zu Pfingsten gesehen, es wurde aufgefüllt. Nein, sie haben sich nicht geirrt. Auch das steht da. Wir finden diese Bezeichnung in Lukas, in den Evangelienschreibern, und wir werden das alle vier Stellen uns gleich nochmal angucken, weil mir das wichtig ist, dass ihr das seht. Aber da sagt Johannes der Täufer über Jesus, ich bin es nicht wert, ihm die Schuhriemen zu lösen. Er wird kommen und er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und taufen ist der Begriff Baptizo, okay? Taufen bedeutet, dieser Schwamm, er wird nicht übergossen und aufgefüllt, sondern er wird genommen und vollständig reingetaucht. Nicht ein bisschen gesprenkelt, sondern vollkommen untergetaucht. Ein zweiter Begriff für die Geistestaufe, für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Auf einmal war das dieses Auffüllen, dieses Vollmachen bis oben hin, und das andere ist vollständig eintauchen. Und wir finden eine dritte Bezeichnung dafür. Ich fand das so interessant. In Lukas 24, 49, da heißt es, und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben. Und dann übersetzt es die Luther-Übersetzung so, und das werden wir bestimmt im Ohr haben, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Angetan werden. Also, ich meine, wer spricht denn heute noch so, ne? Also ich wünschte mir, ich würde mal so richtig angetan werden. Also ne, ich meine, was ist das für ein Begriff? Ne? Was können wir darunter verstehen? Und ich habe nachgesehen und die englische Übersetzung übersetzt es anders. Sie spricht von Ankleiden. Und das meint auch das Wort. Es meint Anziehen. Das kann ich euch jetzt schlecht zeigen mit diesem Schwamm und dem Wasser. Aber es bedeutet, ich werde überkleidet. Ich bekomme Kleidung angezogen. Etwas sitzt ganz nah an meinem Körper. Etwas verändert mich auch äußerlich. Wenn ich Kleidung anziehe, dann sehe ich anders aus. Ja? Etwas überkleidet mich. Ich werde angezogen, sozusagen. Zusammengefasst, warum hole ich hier so aus, möchte ich sagen, wir sollen im oder mit Heiligem Geist getauft, bekleidet und erfüllt werden. Und die Frage stellt sich doch schon, warum kann das Neue Testament nicht einfach einen einheitlichen Begriff nehmen? Warum haben sie sich nicht einfach darauf geeinigt? Ja, wir bleiben einfach bei der Taufe. Wir sprechen nur von der Taufe und fertig, dann gibt es da keine Verwirrung und so weiter. Ich glaube, diese unterschiedlichen Bilder zeigen uns sehr, sehr deutlich, dass der Heilige Geist uns innerlich wie äußerlich vollkommen durchdringen will, so wie Wasser einen triefend nassen Schwamm. Sei es dieses Übergossenwerden, sei es dieses vollkommen eingetaucht werden in den Heiligen Geist oder sei es angezogen werden. Ich glaube, das sind Bilder dafür, die deutlich machen sollen, das soll nicht ein bisschen sein. Da soll nicht mal ein bisschen Wasser draufgetröpfelt werden oder man taucht nur einen großen Zeh ins Wasser. Nein, das geht ganz rein. voll aufgefüllt, ganz rein ins Wasser, tief ins Wasser. Es geht um eine vollkommene äußerliche und innerliche Durchdringung mit dem Heiligen Geist. Und bevor wir uns näher auf dieses Thema kommen und was unsere Aufgabe eigentlich bei dem Ganzen ist, weil wir haben eine Aufgabe, wir haben auch eine Verantwortung, die damit einhergeht, möchte ich etwas ausholen und uns Folgendes sagen. Gott möchte drei Dinge im Leben eines jeden Menschen tun. Und ich möchte euch mithilfe einer Kerze ein bisschen zeigen, was ich meine, okay? Ich baue noch mal kurz um. Wir haben hier zwei Gefäße. In meinem Fall sind sie gleich groß, gleich schwer, die sind identisch, okay? Ihr seht sie. Und beide diese Schüsseln stehen für einen Herrschaftsbereich. Ein Herrschaftsbereich. Auf der einen Seite haben wir den Herrschaftsbereich des Teufels, den Herrschaftsbereich der Sünde. Jeder Mensch landet in ihm automatisch, sage ich mal, aufgrund der Sünde von Adam und Eva, aufgrund des Sündenfalls. Das ist der eine Herrschaftsbereich. Darin befindet sich ein Mensch, der noch nicht von Jesus Christus erlöst wurde, der das Werk von Jesus angenommen hat für sein persönliches Leben. Und ich habe gerade gesagt, Gott hat den Willen, drei Dinge im Leben eines jeden Christen, eines jeden Menschen zu tun. Und das erste ist Rettung. Rettung. 1. Timotheus 2. Dies ist gut und wohlgefällig vor unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und weißt du, wenn Rettung geschieht, dann geschieht etwas mit diesem Menschen, der im Herrschaftsbereich des Teufels ist. Er wechselt den Herrschaftsbereich nämlich. Genau das hat Jesus ermöglicht. Genau dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen, dass genau das hier möglich wird. Der Herrschaftsbereich der Sünde und des Todes und des Teufels wird verlassen und der Mensch kommt in einen neuen Herrschaftsbereich hinein, nämlich den Herrschaftsbereich Jesu. Er kommt raus aus diesem Bereich, er kommt in einen ganz neuen Bereich. Er hat mit diesem hier nichts mehr zu tun. Gott wünscht sich, dass Menschen gerettet werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie aus dem Herrschaftsbereich der Sünde herauskommen. Und diesen Wechsel ermöglichte uns Jesus. Und diese Rettung beschreibt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Korinther. Er sagt es so, er schreibt, denn wir sind durch einen Geist, damit ist der Heilige Geist gemeint, zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen oder Göttinger oder Bofender oder Rostdorfer oder was auch immer oder Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. So drückt er es aus in seinem Brief. Man könnte es so sagen, der Heilige Geist tauft dich in Jesus zur Rettung. Dieser Wechsel von einem Herrschaftsbereich in den anderen, man könnte sagen, der Heilige Geist, er tauft dich in Jesus, denn er ist derjenige, der unsere Rettung bewirkt. Er ist derjenige, der uns die Augen aufmacht, dass wir erkennen können, hey, wir sind Sünder und wir brauchen ihn, wir müssen umkehren. Der Heilige Geist tauft uns in Jesus zur Rettung. Und weißt du, nach der Rettung kommt kein Punkt, sondern es kommt ein Doppelpunkt. Es geht dann weiter. Wenn die Rettung abgehakt ist, sage ich, wir gerettet worden, den Herrschaftswechsel gewechselt haben auf die Seite des Lichts, auf die Seite Jesu, dann kommt ein Doppelpunkt und eine zweite Sache entspricht dem Willen Gottes. Das ist die Taufe. Die Taufe. Man nennt es auch Wassertaufe oder Glaubenstaufe. Der Herrschaftsbereich wurde gewechselt und was jetzt geschieht, ist eine Taufe. Eine Taufe als innerliches und äußerliches Zeichen, dass genau das vollzogen wurde. Ein Bekenntnis dessen, dass nicht mehr hier ist mein Herr, sondern hier. Jesus ist mein Herr. Und wir werden ja untergetaucht, ganz eingetaucht in den Tod. Und wir bleiben nicht unter Wasser, sondern wir werden herausgeholt. Und das symbolisiert die Auferstehung Jesu Christi. In seinen Tod und in seine Auferstehung hinein. Taufe. Markus 16, 16, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Eine zweite Sache, ein zweiter Wille Gottes. Und vielleicht könnte man das so sagen, das ist ein wichtiger geistlicher Schritt. Und hier im zweiten Schritt, ein Jünger Jesu tauft dich ins Wasser als Bekenntnis deiner Rettung. Erst hat dich der Heilige Geist in Jesus getauft, damit du gerettet werden kannst. Und in einem zweiten Schritt tauft dich ein Jünger Jesu zum äußeren und inneren Bekenntnis genau dieses Vorgangs. Und an dieser Stelle möchte ich Folgendes sagen, weißt du was? Das muss kein Pastor sein. Das muss kein Priester sein. Das muss kein Pfarrer sein. Das muss niemand sein, der eine Bibelschule besucht hat. Das muss niemand sein, der ein theologisches Examen gemacht hat oder irgendeine Urkunde an der Wand hängt. Diese Berufung, andere zu taufen, geht hin, machet zu Jüngern, tauft sie im Namen und lehrt sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Weißt du was? Dieser Auftrag, er gilt dir, genauso wie mir. Genauso jemandem, der Pastor werden möchte, okay? Das gilt jedem von uns. Jeder Jünger Jesu ist berufen zu taufen. Aber Taufe sollte immer eine Taufe in die Gemeinde, in den Leib Jesu hinein sein. Denn wir haben das gerade bei Paulus gelesen. Der Heilige Geist tauft zur Rettung in den Leib Jesu hinein. Man ist dann nicht mehr Einzelkämpfer. Dazu sind wir nicht berufen von Gott her, Einzelkämpfer-Christen zu sein, sondern wir werden zum Teil des Leibes Jesu. Und das bedeutet für mich, hey, ich pflanze mich an einem Ort, ich suche mir ein geistliches Zuhause, wo ich dazugehöre, wo man mich kennt, wo man mich auch spiegeln kann, wo man mich auch mal korrigieren darf. Denn das brauche ich. Jeder von uns hat seine blinden Flecken. Ich brauche die anderen. Gestern erst saßen wir als Kleingruppe zusammen und haben genau darüber gesprochen. Wie wunderbar ist es, dass wir unsere Einsichten austauschen können, die wir aus dem Wort Gottes haben. Einander ermutigen können, einander beistehen können. Wie herrlich ist das, zusammen unterwegs zu sein, oder? Die Taufe geschieht immer in den Leib Jesu hinein. Und deswegen freuen wir uns immer, wenn wir hier taufen können. Wenn die Taufen nicht zu Hause in irgendeiner Badewanne geschehen, sondern dass das hier als großes Zeichen für die sichtbare und unsichtbare Welt ist. Hey, ich habe, genau das ist in meinem Leben passiert, ja? Ich habe den Herrschaftsbereich gewechselt, ich gehöre Jesus und ich will das alles wissen. Und das bezeuge ich mit meiner Taufe. Und das Dritte ist die Erfüllung. Die Erfüllung. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen heller. Lukas 24, 49. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat, sagt Jesus. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Zuerst tauft uns der Heilige Geist in Jesus zu unserer Rettung. Als zweites tauft uns ein Jünger Jesu zum äußeren Bekenntnis genau dieser Rettung. Und als drittes tauft uns Jesus in den Heiligen Geist zum kraftvollen Zeugnis. Das sind drei Willen, sagt man das so? Das ist der Wille Gottes, diese drei Dinge. Und wichtig an diesem Punkt ist auch für mich Folgendes zu sagen. Unsere Rettung ist nicht unsere Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und unsere Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht unsere Rettung. Ja, es kann durchaus sein, dass Rettung und die Erfüllung mit Heiligen Geist zeitlich zusammenfällt. Dass wenn sich jemand taufen lässt, dass er auf einmal auch das erlebt, dass er mit Heiligem Geist erfüllt wird. Mir geht es gar nicht um eine Reihenfolge oder so. Und ich persönlich glaube, dass dies auch bei Jesus der Fall war, als er sich am Jordan taufen ließ. Er kommt zu Johannes dem Täufer, er lässt sich taufen und er kommt raus aus dem Wasser. Und was geschieht dann? Der Heilige Geist kam wie eine Taube. Es war nicht eine Taube, aber wie eine Taube kam der Heilige Geist auf ihn. Er ließ sich taufen und wurde in diesem Moment erfüllt mit Heiligem Geist. Da spreche ich heute Abend noch drüber. Diese beiden Ereignisse können zusammenfallen, aber theologisch sind sie voneinander zu unterscheiden. Warum? Das Subjekt verändert sich. Der Handelnde verändert sich. Wer oder was handelt in diesem Ganzen verändert sich. Erst handelt der Heilige Geist und bewirkt durch das Opfer Jesu unsere Rettung. Dann werden wir von einem anderen geretteten Jünger Jesu in Wasser getauft und bei der Erfüllung tauft Jesus uns im Heiligen Geist. Und weißt du, mein Wunsch in dieser Predigt für dich ist, dass du erkennst, dass du alle diese drei Schritte gehen solltest und dich nicht mit weniger zufrieden geben. Wenn du vielleicht hier drin sitzt und du hast es erlebt, dass Jesus dich gerettet hat, aber du bist noch nicht getauft, dann will ich dich ermutigen, lass dich taufen. Wenn das geschehen ist, dass du den Herrschaftsbereich gewechselt hast, ist für dich vielleicht ein nächster Schritt zu sagen, hey ja, ich will auch diesen Gehorsamsschritt gehen, in das Wasser hinein, ich will mich taufen lassen. Vielleicht Bist du aber auch jemand, der mir gerade zuhört oder hier in diesem Saal sitzt und sagst, hey, ganz ehrlich, ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen in meinem Leben. Wenn ich mich hier verorten müsste, meine Kerze, sie stünde hier. Ich habe noch nicht die Entscheidung für Jesus getroffen. Ich will dich ermutigen, gib ihm dein Leben. Kehre um, lass dich retten. Er wird dir deine Schuld vergeben und dich annehmen und dich lieb haben. Und das ist das Beste, was du tun kannst. Und wenn du sagst, hey, ja, das habe ich getan und ich habe mich auch taufen lassen, aber ich bräuchte diese Flamme hier nochmal. Vielleicht habe ich das noch nie erlebt oder es ist schon lange her, dass ich das erlebt habe. Ich bräuchte diese Erfüllung nochmal. Ich bräuchte nochmal, dass ich angezündet werde. Dass ich on fire bin für Jesus. Keine halben Sachen, keine faulen Kompromisse, sondern dass dieses Feuer meines Glaubens, dass es lodert in meinem Leben. Und was soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Ich predige nicht hier vorne, weil mein Feuer immer so hoch brennt. Als ich die Predigt vorbereitete, wurde mir so klar, meine Güte, ich brauche das auch neu. Ich habe eine Sehnsucht danach, die Erfüllung mit Heiligem Geist neu zu erleben. Ich strecke mich danach aus. Wir werden am Ende nochmal darüber sprechen, wie wir das tun können. Ich wünsche mir das. Interessant ist, das sagte ich schon, in jedem der vier Evangelien wird noch vor Pfingsten über die Erfüllung mit Heiligem Geist gesprochen. Weißt du, wenn du die Evangelien nimmst und du legst die mal nebeneinander und schaust, wer hat über was geschrieben, da wirst du Unterschiede feststellen. Weißt du, Matthäus hat sich entschieden, über diese Geschichte zu berichten. Markus hat sich entschieden, nee, ich lasse die Geschichte raus und ich nehme dafür eine andere rein und so weiter. So gibt es Unterschiede, weil es vier unterschiedliche Perspektiven sind. Vier unterschiedliche Personen, die mit Jesus unterwegs waren und die das aufgeschrieben haben. Oder eben Lukas, der mit einem Paulus unterwegs war und aufgeschrieben hat, was er gehört hat. Okay? Aber in einem Punkt berichten alle nahezu dasselbe, unterm Strich. Und ach, mir ist es einfach wichtig, dass ihr das seht. Und deswegen habe ich uns diese Bibelstellen mitgebracht. Ihr kennt die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Wir schauen uns die Stellen an. Oh, ich bin ein bisschen zu flott, ne? Matthäus 3, Vers 11. Die Situation ist, Johannes der Täufer steht mit Jesus im Jordan und er sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem oder in dem, die Präposition kann beides bedeuten, mit dem oder in den Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Johannes spricht hier von Jesus als dem Handelnden, der diese Taufe macht. Markus 1, Vers 8, ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Matthäus, Markus, hier kommt Lukas. Da antwortete Johannes und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und jetzt guckt Johannes, er sagt es auch, und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit Heiligem Geist tauft. Und genau das hat er gesehen, dass als Jesus aus dem Wasser stieg, der Geist auf ihn kam und auf ihm blieb. Weißt du, Jesus hat sich in Wasser taufen lassen. Und allein bei diesem, wenn ich darüber nachdenke und denke, meine Güte, der Sohn Gottes hat es für notwendig erachtet, sich in Wasser taufen zu lassen, wie alle anderen auch, wie viel mehr ich, oder? Wie viel mehr ich, wenn Jesus sich hat taufen lassen. Und anschließend wurde er mit Heiligem Geist erfüllt. Und weißt du, erst hier, nach dieser Erfüllung, wird uns davon berichtet, dass der öffentliche Dienst von Jesus begonnen hat. Mit ungefähr 30 Jahren, als er sich taufen ließ und als er mit Heiligem Geist erfüllt wurde, fängt er an, öffentlich aufzutreten. Fängt er an zu predigen, fängt er an zu heilen. Fängt er an, seinen Dienst zu tun, den Gott ihm aufgetragen hat. Und weißt du, eine solche Erfüllung erlebten auch die Jünger an Pfingsten. Und auch danach ist es noch mehrere Male geschehen. Ich möchte ganz kurz über den Zweck dieser Erfüllung mal sprechen. Der Zweck der Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist im Kern dieser, wir sollen ein kraftvolles Zeugnis für Gott sein. Das heißt, diese Erfüllung ist in erster Linie überhaupt nicht Selbstzweck. Wir werden nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt, dass wir einfach geisterfüllt uns fühlen und irgendwie so umherschweben, meine Güte, bin ich geistlich, ja? Ach, wenn ich hier, jetzt könnte ich aber hier 10 Kapitel hintereinander lesen. Und meine Güte, jetzt kann ich die Hände aber richtig hochheben, ja, wenn Lobpreis ist und so. Bin ich geistlich drauf, ja? Das ist vielleicht ein Nebeneffekt, sag ich mal. Dass wir merken, meine Güte, da ist eine Durchschlagskraft, da ist eine Freude in uns und so weiter. Aber der eigentliche Zweck ist zum Zeugendienst. Dass wir anderen davon sagen können, was wir erlebt haben in unserem Leben. Dass wir ihnen dienen können in Gaben, die der Heilige Geist geben kann. Die sind ja nicht für uns selber gegeben, sondern immer für die Gemeinde. Das ist immer nach außen gerichtet. Dass wir ein kraftvolles Zeugnis sind in unserer Welt um uns herum. Kraftvolles Zeugnis für Gott. Und vergangenen Sonntag, ich sprach darüber schon, hatte uns Jonathan in der Predigt ganz deutlich gemacht, dass Jesus seinen Jüngern ein Programm gegeben hat. Oder ich sag mal einen Ablauf. Jesus hat gesagt, geht in diese Stube, wartet da, bis ihr angetan werdet. Ihr erinnert euch, das bedeutet angezogen werdet, angekleidet werdet, mit der Kraft aus der Höhe. Und dann sollt ihr meine Zeugen sein. Ich lese es einfach. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Kraft wird kommen. Und dann werdet ihr von mir berichten. Und dann sagt er, ich gebe euch mal einen Ablaufplan. Ich gebe euch mal ein paar Stationen, wo ihr anfangen könnt. Und dann geht's weiter. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Und ich möchte, dass wir diese Schritte anhand der Apostelgeschichte mal versuchen nachzuvollziehen. Hat das geklappt bei den Jüngern? Hat es geklappt, dass sie in Jerusalem angefangen haben und dann in Judäa, Samaria und so weiter oder nicht? Und war ihr Zeugnis kraftvoll genug, dass der Wille Gottes für jeden Menschen, dass Menschen aus dem Herrschaftsbereich des Teufels in den Herrschaftsbereich Jesu kommen, dass sie sich taufen lassen und erfüllt werden mit Heiligem Geist, war ihr Zeugnis kraftvoll genug, dass genau das, der Wille Gottes, sich im Leben von anderen ereignet hat oder nicht? Und ich möchte mit euch in ein paar Stationen oder Bibeltexte reinspringen. Und ich möchte, dass ihr innerlich mit dieser Frage mitgeht. Wo kommt hier in diesen Texten die Rettung vor? Wo kommt hier die Taufe vor? Und geschieht hier Erfüllung, ja oder nein? Wir springen in unsere erste Station. Wir sehen es hier, Jesus hat von Jerusalem gesprochen. Und das ist ja praktisch, da waren die gerade. Ne? Die waren vor Ort in Jerusalem, hat alles angefangen. Ihr seht es, Jerusalem. Und ich habe es versucht zu kennzeichnen. Die Rettung in gelb, die Taufe in schwarz und die Erfüllung ebenso kursiv und unterstrichen. Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Dieser Angsthase Petrus, der Jesus verleugnet hatte, er erlebt die Geistestaufe, er erlebt diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist und er fängt an, vollmächtig zu predigen. Und das, was er sagt, das bleibt nicht ohne Auswirkung, sondern die Leute kommen zu ihm und sagen, Petrus, wir haben dich verstanden, es hat etwas bewegt in uns, wir sehen es ein, aber was sollen wir tun? Und er sagt Folgendes, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Und was ist das im Kern, wenn wir Buße tun? Buße führt uns immer zur Rettung. Da, wo wir unsere Schuld anerkennen und sagen, ja Gott, ich habe falsch gehandelt, aber ich möchte dich annehmen als meinen Herrn. Kehr dich ab von deinen Wegen. Metanoia, ja, das ist der Begriff, der da steht. 180 Grad, du bist in eine Richtung unterwegs, in deine Richtung. Du tust Buße, du kehrst um und sagst, Gott, für mein Leben gilt jetzt deine Richtung. Ich will tun, was du mir sagst. Ich will tun, was du für mich hast. Das ist Rettung. Wo Metanoia geschieht, von unserem Leben auf Gott hin uns auszurichten, da geschieht Rettung. Da rettet uns der Herr. Und lasst euch alle taufen. Hier ist es das zweite Element, die Taufe. Petrus sagt, ja, also schön, dass ihr euch bekehrt habt. Dann, ja, ciao, ne, super. Du musst einfach ein kurzes Gebet sprechen oder mal die Hand heben im Gottesdienst, dann ist okay. Er sagt, nein, dann lass dich taufen. Dann kommt etwas Nächstes, dann kommt dieser Doppelpunkt. Gehe einen Gehorsamsschritt und lasse dich taufen, mach es öffentlich. Und nach der Taufe sagt er nicht, ja, hier ist die Taufurkunde, kannst du bei dir zu Hause aufhängen, preis dem Herrn, herzlich willkommen im Club, du bist jetzt in der Gemeinde aufgenommen und so weiter. Nein, nein, es gibt noch eine dritte Sache. Er sagt, lasst euch taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. In dieser Stelle in Jerusalem predigt Petrus also zu den Leuten und wir erkennen genau das. Genau das, was ich euch hier versuche zu zeigen. Buße ist Voraussetzung und führt zur Rettung. Und wichtig an dieser Stelle ist auch zu sehen, hier geht es um die Gabe des Heiligen Geistes. Es geht nicht um die Gaben des Heiligen Geistes. Hier geht es um den Heiligen Geist selbst. Es geht um die Erfüllung mit ihm, um diese Kraftausrüstung mit ihm. Wir springen an den nächsten Ort. Okay, seid ihr dabei? In Apostelgeschichte 8 werden Judäa, also der Süden Israels und Samaria in eins gepackt. Aufgrund der Christenverfolgung, die dann anbricht, losbricht und Paulus oder Saulus mischt da ja ordentlich mit, ne, verteilen sich oder schwärmen die Christen aus Jerusalem in das ganze umliegende Gebiet. Sie können nicht mehr in Jerusalem bleiben. Sie müssen die Hauptstadt verlassen. Sie müssen sich aufteilen. Sie müssen fliehen, weil ihnen Gewalt angedroht wird. Und natürlich fliehen sie auch nach Judäa und selbst nach Samaria kamen sie. Warum ist das so entscheidend? Weißt du, in Samaria lebte eine Mischbevölkerung. Man hatte die Leute nicht so gern. So irgendwie, irgendwie gehören sie dazu, aber irgendwie auch nicht und so weiter. Aber wir schauen mal nach Samaria, Apostelgeschichte 8. Und ich lese ein paar mehr Verse, als da bei euch stehen. Aber da heißt es: Doch nun glaubten die Menschen an die Botschaft vom Reich Gottes und vom Namen Jesus Christus, die Philippus predigte. Viele Männer und Frauen ließen sich taufen. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes. In Samaria angekommen, beteten die beiden für die neuen Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Und ich hoffe, das ist für euch erkennbar. Diese drei Dinge, Rettung, Menschen werden gläubig an Jesus Christus. Die Taufe, viele Männer und Frauen ließen sich taufen und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, als Petrus und Johannes geschickt wurden und ihnen die Hände auflegen. Und eine Sache habe ich hier noch besonders dick gemacht, das ist dieses Nur. Interessant, oder? Dass da so ein Nur steht. Und dieses Nur steht vor dem Ereignis der Taufe. Und ich sagte mir so, hey, das ist doch eine großartige Sache, das ist doch stark, wenn sich Menschen taufen lassen. Aber hier schreibt Lukas in der Apostelgeschichte, sie hatten sich nur taufen gelassen. Das heißt, da fehlt noch was. Das heißt, da ist noch irgendwie Potenzial, da ist noch Luft nach oben. Und weißt du, die Apostel, sie gingen extra von Jerusalem nach Samaria, obwohl die Christen dort bereits an Jesus glaubten und auf seinen Namen getauft waren, weil ihnen etwas entscheidend Wichtiges gefehlt hatte. Diese Flamme, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich denke, auch hier in dieser nächsten Station sehen wir, dass Gottes Wille durch die Jünger Jesu dort hineingebracht wurde. Und dann das Letzte oder Vorletzte, bis an die Enden der Erde. Jerusalem, Judäa, Samaria und von dort aus, so weit die Erdkugel geht, okay, bis an die Enden der Erde. Und an diesem Auftrag, hat der Johnny auch so schön gesagt letzte Woche Sonntag, an diesem Auftrag arbeiten wir noch. Das Evangelium ist noch nicht an alle Enden der Erde gekommen. Es gibt immer noch unerreichte Volksgruppen. Dafür wird viel gearbeitet. Dafür brauchen wir Missionare wie den Johnny. Dafür brauchen wir Missionare, die, wie wir sie in der Gemeinde haben, die gehen und sagen, ich übersetze die Bibel für diese Volksgruppe. Ich möchte ihnen erzählen von Jesus. Wir arbeiten noch daran. Aber auch in der Bibel sehen wir, dass dieser Auftrag angefangen wurde, umgesetzt zu werden. Apostelgeschichte 19. Während Apollos sich in Korinth, das ist Griechenland, okay, das ist nicht mehr Jerusalem, als er sich in Korinth aufhielt, reiste Paulus durch die Gegenden im Landesinneren. Schließlich kam er nach Ephesus. Ephesus liegt in der heutigen Türkei. Das ist in der Türkei und in Griechenland. Und später, wissen wir, kam Paulus bis nach Rom, um die Botschaft zu verkündigen. Schließlich kam er nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Fragte er sie. Nein, antworteten sie. Wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Worauf seid ihr denn getauft worden? Erkundigte er sich. Und sie erwiderten, auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte, die Taufe des Johannes war eine Taufe der Umkehr zu Gott. Doch Johannes selbst hat die Menschen aufgefordert, an Jesus zu glauben, der, wie er sagt, nach ihm kommen würde. Sobald sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Es waren insgesamt 12 Männer. Und auch in dieser Begegnung außerhalb von Jerusalem und so weiter, in der Türkei, begegnet Paulus Menschen und genau diese drei Dinge geschehen. weil ein Mann bereit war, diese Botschaft hinauszutragen und den Menschen den Willen Gottes zu erzählen. Auch außerhalb Israels sehen wir Rettung, Taufe und Erfüllung mit Heiligem Geist. Gottes Wille für die Menschen erfüllt sich durch einfache Jünger. Durch einfache Jünger wie dich und mich, die in der Kraft des Heiligen Geistes dienen möchten. Und nun kommen wir zu einem Ort, der bei dem Programm, das Jesus seinen Jüngern gab, nicht explizit genannt wird, aber auf jeden Fall auch gemeint ist. Göttingen. Göttingen. Apostelgeschichte 2. Petrus spricht hier und er sagt, diese Zusage Gottes, damit ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gemeint, gilt euch und euren Kindern. Allen, die da versammelt waren um ihn und ihren Kindern, das heißt den Generationen nach ihm. Und auch denen, die zu diesem Zeitpunkt fern waren von Gott. Allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Diese Zusage, dieses Versprechen in der Bibel, heißt es auch oft Verheißung, dass die Erfüllung mit Heiligem Geist jedem Christen zugänglich ist. Sie gilt auch dir. Sie gilt auch mir hier in Göttingen, 2021 am 5. Mai. Das gilt dir und das gilt mir. Und damit bin ich gemeint, damit bist du gemeint. Und laut dem, was der geisterfüllte Petrus hier sagt, gilt diese Verheißung jedem Jesus-Nachfolger. Und weißt du, ich dachte mir, an dieser Stelle will ich dir dieselbe Frage stellen, wie Paulus diesen 12 Männern, die er in der Türkei vorfand. Und er fragt sie, oder ich frage euch, hast du den Heiligen Geist empfangen, als du gläubig wurdest? Versteht mich nicht falsch. Diesen ersten Schritt hier, von diesem Herrschaftsbereich in den Herrschaftsbereich Jesu hinein, die Rettung, das geht gar nicht ohne Heiligen Geist. In dem Moment, wo du dich entscheidest, ja, ich gehöre Gott, ich folge ihm nach, er ist mein Herr, lebt der Heilige Geist bereits in dir. Er ist derjenige, der es bewirkt. Er ist derjenige, der dir überhaupt die Augen dafür öffnet. Rettung geht nicht ohne den Heiligen Geist. Aber dann gibt es eben diese Flamme, diese Kerze, diese Erfüllung, die eine Kraftausrüstung für dich und mich sein soll. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich wie den Gläubigen in Ephesus und du musst antworten, nein, ich weiß gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal davon gehört, dass es den Heiligen Geist gibt. Und weißt du, was wir klar erkennen ist, dass überall da, wo Menschen mit Heiligem Geist erfüllt wurden, da hatte das Auswirkungen auf das Umfeld. Das Lobpreisteam kann gerne nach vorne kommen. Warum habe ich heute Abend so viel Zeit genommen, um uns diese drei Schritte zu zeigen? Weil ich glaube, wenn die Bibel sagt, dass diese Erfüllung für dich und mich erfahrbar ist, dass es etwas ist, wo Gott uns beschenken möchte, wo Gott uns ausrüsten möchte. Und überall da, wo das geschieht, blieb das nicht ohne Auswirkung, sondern da kam eine Kraft auf die Jünger. Da kamen wunderbare Dinge, die geschehen sind. Du kannst mal in der Apostelgeschichte nachlesen, wenn du das möchtest. Und wenn nun auch wir einen solchen Unterschied durch die Kraft des Heiligen Geistes machen möchten, was können wir tun? Was ist, wenn unser Feuer gerade nicht so brennt? Und irgendwie schleppt man sich durch die Zeit und ich habe echt das Gefühl, dass Corona noch dazu beiträgt, dass unser Feuer kleiner geworden ist. Dass wir irgendwie in dieser Trägheit sind, irgendwie in diesem passiven Sein, ja? Ach, ich kann ja jetzt nichts machen, und so weiter. Obwohl wir gefühlt mehr Zeit haben, habe ich das Gefühl, dass wir träger geworden sind. Ein bisschen paradox, ne? Aber ist mein Gefühl. Und vielleicht denkst du, hey, ganz ehrlich, ich könnte das gut gebrauchen. Ich erinnere mich an Zeiten, meine Güte, war ich da feurig, okay? Weißt du, da habe ich keine Gebetsversammlung ausgelassen. Der Pastor musste mich nicht anrufen und fragen, wo ich bleibe, ja? Ich war da, ich war früher da. Ich habe mitgearbeitet, mitgemacht. Da war ein Feuer und eine Leidenschaft in meinem Leben. Und jeden Menschen, den ich traf irgendwo, oh Mensch, da hatte ich so einen Wunsch, ihm von Jesus zu erzählen. Ich könnte wieder dieses Feuer gebrauchen. Ich könnte eine neue Erfüllung gebrauchen. Ich brauche neue Kraft, um ein kraftvoller Zeuge für Jesus zu sein in meinem Leben. Ich hole so weit aus, um dir eigentlich nur eine einfache Sache zu sagen, ist, das ist möglich. Es ist möglich, dass das Feuer dich ganz neu berührt, dass es dein Leben erfüllt, dass es dir ganz neu Kraft gibt. Und weißt du, die Sache ist die, das funktioniert nicht wie ein Cola-Automat. Das funktioniert nicht wie, ich werfe einen Euro rein und die Erfüllung kommt unten raus, sondern, weißt du, Gott hat seine ganz eigenen irgendwie Pläne und Absichten und Zeitpunkte und Momente. Und manchmal glaube ich, dass Gott es sogar so führt, dass er uns erstmal eine Zeit in die Wüste schickt, damit wir ganz neu merken und lernen, wie wunderbar das Wasser schmeckt. Wie gut es uns tut, wenn wir in seiner Gegenwart sind, wo wir Ausdauer lernen, wo wir Geduld lernen, wo wir es lernen, auf den Knien vor unserem Herrn zu sein und zu sagen, Herr, ich brauche dich, ich kann nicht ohne dich. Ich merke ganz neu, ich kann es nicht aus meiner Kraft. Ich will mich ausstrecken nach mehr von dir. Aber das ist möglich. Wie kann ich das bekommen? Weißt du, wir sollten ein Schwamm sein, der sich ständig danach sehnt, triefend voll zu sein mit der Kraft Gottes. Der nicht zufrieden ist damit, dass er einfach mal austrocknet, sondern der trieft und der immer voll ist. Und das meint erfüllt mit dem Heiligen Geist zu sein. Was kann ich tun? Strecke dich danach aus. Vielleicht hast du dieses Gebet noch nie gebetet in deinem Leben. Ich will dich einladen, das heute zu tun, dass du folgende Worte sagst. Jesus, ich habe gehört, da gibt es mehr. Jesus, ich habe gehört, es gibt eine Erfüllung, die mich stark macht, dir nachzufolgen und die mir Kraft verleiht. Jesus, ich brauche diese Kraft, bitte erfülle mich. Vielleicht hast du diese Worte noch nie gesagt. Heute Abend kannst du sie sagen. Und ich wünsche mir so sehr, dass das nicht nur ein Gebet wird an einem Mittwochabend, wo man was drüber gehört hat und ja, dass man das versteht und so weiter. Ich wünsche mir, dass das zu einem Lebensstil wird. Wo du jeden Morgen aufstehst und sagst, Herr, hier bin ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Erfüllung, schenk sie mir ganz neu. Ich will nicht aus meiner Kraft, sondern aus deiner Kraft leben. Und immer, wenn du an dem Punkt ankommst, wo du merkst, hey, ich lebe hier aus meiner Kraft, dass du zurückkehrst zu diesem Gebet und sagst, Gott, ich will wieder neu dieses Feuer haben. Ich will wieder neu eine Erfüllung mit deinem Heiligen Geist. Strecke dich danach aus. Bete dafür täglich. Klopfe an. Rufe laut. Zeig Gott deine Sehnsucht nach seinem Geist und nach seiner Kraft. Und zu seiner Zeit, in der Art und Weise, wie es Gott wohlgefällt, wird er dich erfüllen. Bleibe dran. Habe Geduld. Flehe darum. Ringe darum. Zu seiner Zeit wird Gott dir sein Feuer geben. Weißt du, so wie Paulus, würde ich es lieben, euch heute Abend die Hände aufzulegen. Und ganz ehrlich, ich bräuchte das auch, ja, dass mir jemand die Hände auflegt und mit mir betet um eine neue Erfüllung, um ein neues Feuer. Aber ihr wisst ja, das geht nicht. Aber das ist auch gar nicht entscheidend, ob irgendeine Hand dich berührt oder nicht. Jesus ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Und wir werden gleich das Abendmahl feiern und im Anschluss werden wir eine Zeit haben, in der du reagieren darfst. Es werden zwei Lobpreislieder gespielt und ganz ehrlich, wir dürfen ja nicht mitsingen. Wie wäre es, wenn du anfängst zu beten und sagst, Gott, heute habe ich etwas gehört. Ich will diese Erfüllung haben. Wenn du Erfüllung für mich hast, gib sie mir. Und mach mich zu einem Menschen, der sich danach ausstreckt. Mach mich zu einem Menschen, der diese Kraftwelle immer wieder neu anzapfen möchte. Nutze diese Zeit und sag ihm das. In dieser Zeit darfst du anfangen, Gott deine Sehnsucht nach seinem Geist auszudrücken. Amen.